Heute wird's persönlich, denn ihr habt euch eine weitere Q&A-Folge gewünscht und deswegen werde ich euch heute eure Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt, persönlich beantworten. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Hört einfach weiter rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich lebe und atme Vertrieb. Und hier in meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkaufstipps und wie du das richtige Verkäufer-Mindset entwickelst. Was meinen Podcast besonders macht, ist der Praxisbezug. Ich habe nämlich alle Tipps und Methoden zuvor selber getestet und erfolgreich angewendet. Ich bin selber noch aktive Vertrieblerin und kämpfe genau wie du da draußen Woche um Woche um positive Verkaufsergebnisse. Das heißt, du kannst dir also zu 100% sicher sein, dass diese Ratschläge nicht einfach nur Theorie sind, sondern in der Praxis wirklich funktionieren und sofort umsetzbar sind. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Diese Folge ist tatsächlich ein bisschen außerordentlich, beziehungsweise liegt außerhalb meines ursprünglichen Themenbereiches, weil ihr da draußen euch eine weitere Q&A-Folge gewünscht habt. Ich habe schon mal ein Jahresspecial gemacht. Ich meine, das war so Dezember rum, kurz vor Weihnachten. Da habe ich euch das da draußen auch vorgeschlagen und ihr habt gemeinsam ja mit allen anderen auf Instagram abgestimmt und da war auch klar die Mehrheit dafür, ja, wir wollen eine Q&A-Folge haben. So, und das ist anscheinend so gut angekommen, weil ihr mich persönlich mal außerhalb von Vertriebsthemen bisschen kennenlernen wollt. Und deswegen beantworte ich euch heute eure Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Da habe ich mehrere Umfragen gemacht und ich habe mich heute dazu entschieden, sechs eurer Fragen ausführlich zu beantworten. Kleine Notiz am Rande, ich habe diese Q&A-Folge vorproduziert, weil ich nämlich Tag heute, jetzt Montag, wenn sie rauskommt, schon in Albanien bin. Ich bin jetzt 10 Tage im Urlaub, das heißt, ich muss euch jetzt schon leider, leider darauf vorbereiten, dass ich es nicht geschafft habe, zwei Folgen vorzuproduzieren. Ich hatte jetzt unglaublich viel zu tun die Woche vor meinem Urlaub und habe mich deswegen jetzt an die Q&A-Folge gesetzt und ja, muss euch einfach darum bitten, um Entschuldigung bitten, dass ihr mir vielleicht verzeiht, dass nächste Woche Montag mal ausfällt, ausnahmsweise. Aber dafür könnt ihr euch freuen. Wenn ich aus Albanien wieder da bin, dann habe ich unglaublich krasse Energie getankt und dann wird die Folge danach auf jeden Fall deutlich inputreicher und deutlich informativer. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der ersten Frage und das ist eigentlich so eine Standardfrage, die ich trotzdem super interessant finde und auch immer wieder gerne beantworte, weil sich das auch immer ein bisschen wechseln kann. Und die Frage lautet, deine Top 3 Buchempfehlungen. Und ich finde, das ist immer eine wunderbare Frage, weil du eigentlich immer zu 99% unterschiedliche Antworten bekommst, was super inspirierend ist, weil es da draußen so viele gute und lesenswerte Bücher gibt. Und da die Frage relativ allgemein gestellt worden ist, möchte ich auch relativ offen, also jetzt nicht nur auf den Vertriebsbereich antworten, sondern habe mir überlegt, welche Bücher haben mich in einem ganz bestimmten Lebensbereich weit gebracht, neue Erkenntnisse geliefert und welche Bücher waren teilweise lebensverändernd für mich. Und da ist mir ein Buch direkt über den Weg gelaufen, ja, beziehungsweise direkt ins Auge gesprungen, als ich so mein Bücherregal angeschaut habe. Aber das ist tatsächlich relativ untypisch, weil wenn wir im Mindset-Bereich sprechen und so weiter und so fort, dann kommen einem so direkt die Klassiker in den Kopf. Ich will jetzt extra keine Namen nennen, weil ich finde, die Nischenbücher oder die Bücher von unbekannteren Autoren und Autorinnen sind teilweise sogar diejenigen, die dich, ja, ich sag mal, die dir solche Erkenntnisse liefern, die du so in der Mainstream-Masse noch nicht gesehen hast oder gehört hast. Und eines davon ist, und da kann ich gleich auch eine kleine Geschichte zu erzählen, der Titel lautet Sein Leben neu erfinden, wie Sie Lebensfallen meistern, von Jeffrey E. Young und Janet S. Klosko. So, ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Sind beides renommierte und ausgezeichnete Psychologen mit eigenen, wie nennt man das, Fachbereichen. Also der eine, soweit ich das verstanden habe, nagelt mich bitte auf die Biografien nicht fest. Darum soll es auch gar nicht gehen. Ist auf jeden Fall ein psychiatrischer Leiter. Und die andere ist eine Psychotherapeutin, die sich vor allem der Schematherapie Therapie gewidmet hat. Und die beiden haben ein unglaublich krasses Buch rausgebracht. Also ich muss euch ehrlich sagen, und da bin ich auch sehr offen für all diejenigen, die mich schon länger verfolgen oder in die letzte Q&A-Folge reingehört haben. Ihr wisst, dass ich sehr offen mit diesem Thema umgehe, weil ich das auch unglaublich wichtig finde. Ich habe selber mal eine krasse Lebenskrise gehabt und ich bin mir sicher, dass das nicht meine letzte gewesen ist, weil es einfach zum Leben dazugehört, mal krasse Tiefpunkte auch zu haben. Und ich finde, da ist absolut nichts Verwerfliches dran, sich zu solchen Zeitpunkten auch einfach mal professioneller Hilfe zu bedienen und zum Beispiel mal psychologischen Rat zu holen oder vielleicht mal eine Therapie anzufangen. Also einfach zu schauen, boah, irgendwie so, ich kriege meine Gedanken nicht mehr so hin und ich sitze einfach in einer psychischen Falle und weiß nicht so recht, wie ich da rauskomme. Ja, klar ist Familie wichtig, Freunde wichtig, aber diese Leute sind Fachleute, die haben, es ist ein ausgebildetes Fachpersonal und ich finde, da ist eher was Verwerfliches dran, sich dagegen zu stellen, weil man sich irgendwie schämt, sich einzugestehen, ja, ich habe aktuell einfach so eine psychische Downphase. Das ist doch nichts Schlimmes, Leute. Jeder geht mal durch solche Phasen und ich finde, da darf man sich auch erlauben, einfach mal jemand von außen drauf schauen zu lassen, damit man vielleicht mal wieder so ein Licht am Ende des Tunnels sieht oder vielleicht ein paar Impulse bekommt, einen Denkansatz, ein paar Hilfsangebote, damit man wieder aus diesem Tiefpunkt rauskommt. Das heißt nicht, dass du gescheitert bist oder so, sondern das heißt, dass du dir das leichter machen möchtest. So würde ich es sagen. Es ist genau dasselbe wie, wenn dein Knie die ganze Zeit schmerzt. Es schmerzt eine Woche, zwei Wochen. Nach der vierten Woche sagst du, okay, die, keine Ahnung, Ibo-Salbe, die ich mir da drauf klatsch, die bringt's nicht mehr. So, dann nimmst du vielleicht mal ein paar stärkere Tabletten, aber es hört einfach nicht auf. Dann würde doch jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand sagen, da lasse ich mal eine Fachperson drauf schauen, in dem Fall ein Orthopäde, ja, und der kann mir ganz genau sagen, was ich da am Knie habe. So, aber wenn es um das Seelische geht, dann ist das irgendwie so ein Tabubereich, den ich total schade finde. Und bei mir war es, wie gesagt, damals so, ich habe selber, ich glaube, knapp 3 Jahre Therapie gemacht. Und ich muss sagen, das war eins der besten Entscheidungen, die ich jemals hatte. Also ich habe so krass mit mir selber gestruggelt und habe einfach für mich selber gesagt, ich möchte was ändern und ich möchte irgendwie mich in meinem Kopf besser sortieren, ne? Und da einfach auch schauen, wie ich mit mir selber so zurechtkomme, ja. Und da hat mir damals ein sehr guter Bekannter, der auch eine Therapie gemacht hat, der auch sehr offen damit umgegangen ist, wo ich einfach unglaublich dankbar war, weil ich mich damals, wie gesagt, extrem dafür geschämt habe. Und er hat mir dann gesagt, nee, schau mal, bla bla bla, bei mir war das so und so und mir ging es so und so. Und damals hat mir nicht nur die Therapie geholfen, sondern auch dieses Buch hier. So, und jetzt komme ich so ein bisschen von der Vorgeschichte zu dem Buchinhalt. Dieses Buch hier ist einfach der Hammer, weil das Buch sehr interaktiv aufgebaut ist. Also du hast quasi, das Konzept liegt so ein bisschen darauf, dass du verschiedene dir Lebensfallen anschaust. Du hast dann zum Beispiel, ich kann ja mal hier so ein bisschen in das Inhaltsverzeichnis reingehen. Also zum Beispiel, bitte verlass mich nicht, Lebensfalle. Die Lebensfalle Misstrauen und Missbrauch, emotionale Entbehrung, soziale Isolation, Abhängigkeit, Verletzbarkeit und so weiter. Und das Coole ist, dass es unglaublich praxisnah geschrieben ist. Also da sind dann meistens so Fallbeispiele irgendwie von Patienten und Patientinnen, die auch, so beschreiben es zumindest die Autoren dort, bei denen sich vorgestellt haben und Patienten waren. Und da hatten die quasi eine vergangene, also eine Ist-Situation und haben dann gemeinsam im Therapieplan den Soll-Zustand hergestellt. Und so kann man sich relativ schnell reinfühlen und sich selber reflektieren, ja, also so Thema soziale Isolation, ja, ich glaube, da sehe ich mich drin. Da müsst ihr natürlich auch bitter ehrlich zu euch sein, aber dieses Buch, diese Auswertungen wird natürlich niemand anderes als ihr zu Gesicht bekommen. Und da könnt ihr auch, und das ist echt geil, selber so Einschätzungsfragen beantworten. Also da sind dann so zum Beispiel Testbogen für die Identifizierung bestehender Lebensfallen. So, dann ist da eine Spalte, da steht da als Kind und jetzt. Und dann ist da zum Beispiel die Aussage, ich klammere mich an die Menschen, denen ich mich nahe fühle, weil ich fürchte, sie könnten mich verlassen. So, und dann kann man sich das selber beantworten und danach kann man eine Auswertung machen und diese Auswertung ist dann so ein kleiner Indikator dafür, okay, aufgrund dieser Auswertung könnte zum Beispiel diese Lebensfalle aktuell auf dich zutreffen, ne? Und dieses Buch hat mir so krass weitergeholfen, mich selber nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und irgendwie zu realisieren, was ich für Wehwehchen habe, also seelische Wehwehchen. Und das hat mir dabei geholfen, mit meiner damaligen Therapeutin nochmal tiefer in die Sachen einzusteigen, die mich belasten, die mein Herz berühren und mich einfach so weit gebracht. Also, das ist so eine schöne Zeit, an die ich zurückdenke. Am Anfang war es klar nicht einfach, aber wenn ich jetzt so diese Erfolgsmomente daran zurückdenke, da werde ich schon fast emotional, weil es so ein schönes Gefühl ist, so seine inneren Dämonen irgendwie so zu besiegen. Also kann ich jedem empfehlen, wenn ihr euch aktuell nicht traut oder euch das vielleicht irgendwie immer noch unangenehm ist oder ihr keine Vertrauenspersonen habt, mit denen ihr sprechen könnt, dann ist mein sehr, sehr großer Tipp, wie gesagt, sowieso, es gibt genug Hilfsangebote, da will ich gar nicht so weit drauf eingehen, aber schaut euch mal dieses Buch hier an. Dieses Buch ist wirklich so ein Eye-Opener, vorausgesetzt, erstens, ihr wollt es und zweitens, ihr seid ehrlich zu euch in der Selbstreflexion. So, also das hat mein Leben krass verändert. An dieses Buch werde ich immer zurückdenken und ich habe das bestimmt schon 5 Leuten in die Hände gegeben und gesagt, lies dir dieses Buch mal durch. So, welches Buch ich auch, tatsächlich komplett anderer Bereich, deswegen ist ja die Frage auch so nice, weil ich das auch sehr offen jetzt gehalten habe, ist eine Biografie und zwar von Henry Ford, Mein Leben und Werk, Autobiografie eines modernen Unternehmers. Und das ist schon ein Weilchen her, dass ich diese Biografie gelesen habe, aber ich erinnere mich noch daran, das muss, glaube ich, schon so 6 Jahre her sein ungefähr, dass ich mir dachte, also dieser Mann Henry Ford, was der alles geleistet hat, geht schon fast ins Unmenschliche. Das dachte ich mir. Also ich habe dieses Buch, obwohl ich gar kein Biografie-Fan bin, weil es mir teilweise echt so zu kleinkariert alles ist und ich überspringe dann viele Sachen. Aber ich erinnere mich noch daran, dass ich dieses Buch aufgesaugt habe und ich meine, innerhalb von 2 Wochen komplett durchgelesen habe. Es hat mich so gefesselt und fasziniert, welche Denkweisen er hatte, auf welche Sachen er geachtet hat. Und man muss dabei bedenken, dieser Mann wurde 1863 geboren. Da gab es sowas nicht wie, ich sag mal, Google, Handys, irgendwie eine Vielzahl an Möglichkeiten. Da war es meistens so, wenn du arm in eine Familie geboren, also wenn du in eine arme Familie reingeboren worden bist, dann standen deine Chancen ungefähr 0,00000000, dann nochmal 20 Stellen weiter, 1%, dass du es schaffst und zu was bringst in deinem Leben. Und das ist echt heftig. Also wenn ich mir alleine, wenn ich jetzt mal reingehe, wenn ich mir alleine anschaue, wie er sich das aufgebaut hat, wie er alleine, wie besessen er von dieser Idee war, ein Auto zu kreieren, wie die Menschen über ihn geredet haben. Seine Familie hat sich teilweise von ihm abgewandt, weil die dachten, der ist irre, dieser Typ. Also wirklich verrückt, geistig verrückt. So, wir wollen nichts mit einem Irren zu tun haben. Gegen wie viele Widerstände sich dieser Typ aufgelehnt hat. Also das ist krass. Das hat mich wirklich inspiriert und ich dachte mir so, und ich habe Widerstände, also das ist ja fast schon lächerlich, was ich mir denke, was ich für Widerstände habe versus was dieser Typ damals zu dieser Zeit für Widerstände hatte. So. Und dann beschreibt quasi diese Biografie nicht zu kleinkariert und das ist das Geile daran. Also die hat auch nur, ich meine so 250 Seiten, ja, 250 Seiten. Geht es quasi so die Lebensgeschichte von Henry Ford durch bis zu dem Punkt, als er. Also so diesen Autobau industrialisiert hat in so einer kurzen Zeitspanne. Das ist so Wahnsinn. Also Leute, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, dann lest euch dieses Buch durch. Das wird euch also in so vielen Bereichen einfach andere Blickwinkel auf eure Hürden geben. So nenne ich es mal. Also das war für mich, wo ich mir dachte, wenn dieser Mann solche Sachen auf die Beine gestellt hat, dann werde ich mit den Mitteln, die mir heute zur Verfügung stehen, alles schaffen. Alles, was ich mir vor meinem geistigen Auge vorstelle, das werde ich alles erreichen. So. Das so viel dazu. Also ich würde es so verbuchen unter, das ist die inspirierende Biografie, die ich bis jetzt gelesen habe. Absolute Top-Empfehlung. Dann Das ist auch ein echt krasses Buch. Das habe ich auch schon zweimal gelesen. Und hier fallen auch schon die ersten Notizen, also die ersten Notizzettel raus, weil ich das so aktiv gelesen habe. Ist das Buch So denken Millionäre, die Beziehung zwischen ihrem Kopf und ihrem Kontostand von T. Harv Eker oder Iker, keine Ahnung, wie man den ausspricht, aber auf jeden Fall, das ist auch ein. Boah, also, als ich das ist auch so ein Finanzbuch, was ich so verschlungen habe und mir dachte, ich habe mir überall, also wenn ihr das hier jetzt gerade seht, ich weiß nicht, ob ihr das hier hört, das alles sind Post-its. Ich glaube, hier stecken bestimmt 20 Stück drin und dann nochmal rechts auf der Seite 10. Und dann habe ich mir hier nochmal eine Zusammenfassung gemacht und ich glaube nochmal 5 Notizzettel. Also krasses Buch, was ihr euch da alles rausziehen könnt. Und im Grunde genommen kann man sicherlich dem Titel schon entnehmen, worum es in diesem Buch geht. Und zwar geht es da einfach um Reichtum, um den Vergleich zwischen reichen und armen Menschen und nicht also materiell oder materialistisch, sondern was unterscheidet Reiche von armen Menschen in ihrer Denkweise, in ihrer Handlungsweise, in Sachen, wie sie mit dem Geld umgehen, wie sie zum Beispiel ihre Konten strukturieren. Und das finde ich echt geil. Ich habe mir so viele Sachen hier markiert und muss auch sagen, an der einen oder anderen Stelle musste ich mir selber an die Nase packen und mir denken, ja, in diesem Bereich verhalte ich mich arm, in Anführungsstrichen, ja, also arm in dem Sinne, dass ich mich reflektiert habe und mir einfach ehrlich eingestehen musste, okay, diesen Bereich muss ich ändern, sonst wird das nichts mit dem Reichtum. So, und ist echt ein krasses Buch, also das würde ich jedem ans Herz legen, der die finanzielle Freiheit anstrebt, weil es einfach nur wunderbar aufgebaut ist. Da sind viele Beispiele drin und am Schluss jedes Kapitels seht ihr dann, das kann ich mal hier nochmal anschauen, so eine Zusammenfassung für zukünftige Millionäre. Da sind dann zum Beispiel so Denkimpulse dabei oder Handlungsaufforderungen oder auch Deklarationen, Glaubenssätze, die du dir verinnerlichen solltest. Also echt geil. Absolutes Top-Buch in Finanzen. Und ich habe noch einen vierten Tipp mitgebracht, der sich auf den Vertriebsbereich bezieht. Jeder, der schon mal reingehört hat, vor allem in die Buchempfehlungen für den Vertriebsbereich, kennt es, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Also mein absolutes Number-One-Buch im Vertriebsbereich ist und bleibt Der Verkäufer in dir, das Dale Carnegie Verkaufstraining. Wie gesagt, googelt den Titel und sobald ihr ein Cover seht mit so einem ja, hässlichen Vogel drauf, muss man sagen, also das ist wirklich kein schönes Cover, ist das definitiv das richtige Buch. Und das bringt euch alles bei, was ihr übers Verkaufen wissen müsst. Glaubt mir bitte, das ist so ein krasses Buch. Ich lese es, glaube ich, schon zum dritten Mal. Und ich kann nicht, jedes Mal picke ich mir neue Aspekte raus, die ich irgendwie vernachlässigt habe, vergessen habe oder vielleicht noch gar nicht umgesetzt habe. Ist echt heftig. Also, wer verkaufen lernen will, das ist ein Must-Have. Da an dem Buch kommt ihr gar nicht vorbei. So, ich denke, hinter das Kapitel Buchempfehlungen können wir jetzt alle einen Haken setzen und deswegen würde ich jetzt mal weitermachen mit der nächsten Frage. Und zwar hat mir eine liebe Nutzerin die Frage gestellt, wie teilst du dein Gehalt in Fixkosten auf, in Klammern Prozent? Ich denke, die Frage geht in die Richtung, beziehungsweise ist so gemeint, wie teilt sich dein Gehalt grundsätzlich auf, prozentual und provisionstechnisch? Und dabei muss ich ein bisschen ausholen, weil es natürlich auch immer so am Schwanken war, aber normalerweise war bei mir, als ich noch Festangestellte war, immer so 70-30, also 70% Provision und 30 Fixgehalt. Und in meiner jetzigen Position als Handelsvertreterin ist es zum Beispiel so, dass überhaupt kein Fixgehalt für Handelsvertreter vorgesehen ist. Ja, weil so man sonst irgendwie Gefahr läuft wegen Scheinselbstständigkeit etc. etc. Ich weiß, dass es auch nochmal von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Bei dem Unternehmen, wo ich zum Beispiel davor war, war ich ja auch schon Handelsvertreterin und da gab es einen kleinen fixen Satz. Der wurde aber anhand von so einer vom Bestandskundensockel gerechnet und es war auch verschwindend gering. Also jetzt nichts, wo man sagt, ja, das ist jetzt Sicherheit genug. Also davon hätte ich vielleicht ja, meine Miete bezahlen können und einen Wocheneinkauf, würde ich sagen. Also so hoch war mein Fixgehalt. So. Und ich persönlich finde, also das, was ich bis jetzt auch gesehen habe, so im Vertrieb, also 30, 70, 30% Fix, 70 Provision ist schon sehr niedrig. Ich habe auch schon mal niedrigere gesehen, aber da finde ich, geht es manchmal schon so ein bisschen an die Substanz, vor allem wenn du am Anfang irgendwie bist und dann keine Garantieprämie gezahlt wird. Das ist schon sehr hart, sich da ja zu etablieren, weil man da doch dann finanziellen Druck hat. Das, was ich üblicherweise sehe, ist 50-50 und so im SaaS-Bereich, beziehungsweise irgendwie so IT-Software-Vertrieb, da sehe ich oft irgendwie 80% Fixum und 20% Provision. Hier muss ich aber ehrlicherweise sagen, das habe ich auch schon sehr kontrovers mit einem guten Bekannten, mit dem Agin diskutiert. Ich persönlich finde, dass alles, was über 50-50 hinausgeht, kein klassischer Vertrieb mehr ist. Ja, und da können wir diskutieren Tag und Nacht. Ich persönlich finde, einen echten Vertriebler treibt dieser Leistungsanspruch extrem an. Das ist der Grundzug. Ich persönlich, mir ist es völlig egal, was ich an Fixgehalt bekomme, weil ich sowieso Vollgas geben möchte und alles über meine Provision reinhole. Klar wäre es dann nice, wenn ich irgendwie 5.000 € fix hätte und das dann alles on top wäre, aber das ist nicht der Antrieb, den ich habe. So, und so denke ich als Vertrieblerin nicht. Und alle anderen Vertriebler, die so in derselben Schiene, im selben Drive, dieselben Leistungen erbracht haben, haben so ähnlich getickt, weil die sagen, ich will Vollgas geben, ich will lieber einen höheren prozentualen Satz haben, als mich auszuruhen und irgendwie zu denken, ja, jetzt mache ich mal 3 Wochen ganz entspannt, weil mein Fixgehalt, das fängt mich ja auf. So. Ich finde, das sollte einfach im Vertrieb klar abgegrenzt werden. Und da kommen wir ja schon zu der Problematik, was ist Vertrieb eigentlich überhaupt? Wer gilt als, ich sag mal, mehr klassischer Vertriebler oder so, das Standard von Vertrieb und wo vermischt sich das Ganze vielleicht mit so einer Key-Account-Betreuung? Ich habe zum Beispiel auch schon mitbekommen, dass so im technischen Vertrieb, wenn du so in der Industrie unterwegs bist, dass du ein sehr hohes Fixum hast und dann zum Schluss des Jahres einfach Boni ausgeschöpft werden oder ausgeteilt werden an das gesamte Team und dann kannst du da vielleicht nochmal 5.000 oder 10.000 € rausholen. Aber das hat meiner Meinung nach nichts mit Vertrieb zu tun. Das ist für mich einfach nur Kundenbetreuung im Außendienst. Fertig. Also Vertrieb heißt für mich Akquise, Provision verdienen, Kunden ausbauen, auch mal vielleicht, ich sag mal, seine vertrieblichen Skills zu verbessern, damit man beispielsweise seinen Durchschnittswarenkorb steigern kann, weil sonst ist dir das doch total Wumpe. Also du sitzt dann da und du weißt, ja, ich verdiene meine 80.000 fix und ob ich dem Kunden jetzt zusätzlich ein Servicepaket anbiete mit mehr Leistung, dann mehr Umsatz für mich und das Unternehmen mache, das ist mir doch total egal, weil ich verdiene ja dasselbe Geld dabei. Und schon lehnst du dich zurück und dann finde ich, bist du raus aus dem vertrieblichen Bereich, weil als Vertrieblerin bin ich immer am Überlegen, wie kann ich meine Kunden weiter ausbauen, bin links und rechts am Schauen, wen kann ich akquirieren, wer würde sich dafür eignen, bin am Leads fotografieren, bin am Upselling-Strategien entwickeln, bin im Verkaufsgespräch, drehe die zweite, dritte, fünfte Schleife, wenn ein Kunde noch nicht überzeugt ist von dem Produkt, ihm Informationen fehlen, das ist für mich der Inbegriff von Vertrieb. So. Und deswegen, klassischerweise, wenn du in so einem Bereich unterwegs bist, sollte sich dein Endgehalt maximal 50-50 aufteilen, wenn nicht sogar 30-70 und 20-80 sollte die Untergrenze sein, zumindest wenn du festangestellt bist. Im selbstständigen Bereich kann das immer was anderes bedeuten. So. Einzige Ausnahme, die mir jetzt gerade noch mal einfällt, ist, wenn du zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitest, habe ich auch schon öfters gesehen und war auch mal selber in so einer Position, ist, wenn du dir natürlich einen Bestandskundenstamm aufbaust, dass du dann je nachdem, wie viele du dir aufbaust, wie viele da im Umsatzbereich bleiben, in deiner Betreuung auch nochmal Prozente auf diesen Umsatz bekommst und so langfristig dein Fixum von sehr niedrig auf mittel steigern kannst. Aber auch da hängt natürlich deine Leistung zusammen und auch da kann es sein, dass sich da die Gewichtung ein bisschen verteilt aufgrund dieses Aufbaus, den du mit deiner eigenen Leistung betrieben hast. Das ist so die einzige Ausnahme, die ich im klassischen Vertriebsbereich sehe, wo ich sage, okay, hier hast du dir zum Beispiel dein höheres Fixum selber aufgebaut, aber wenn du ein fuchsiger Vertriebler bist, dann ruhst du dich ja nicht jetzt auf dieses Fixum aus, sondern siehst es als Ansporn, noch mehr zu verdienen und dann hast du wieder diese Aufteilung. Nicht 50-50, sondern zum Beispiel 40-60, also 40 Fixum, 60 Provision und verdienst richtig nices Geld dabei. So, okay. Ich denke, dass diese Frage, weil sie so offen gestellt worden ist, ich habe jetzt verschiedene Aspekte beleuchtet, aber ich denke, dass das, ich sag mal, ausgereicht hat, um einen Haken hinter diese Frage zu setzen. So, dann schauen wir mal auf die nächste Frage. Und zwar wurde mir die Frage gestellt: Empfiehlst du mir, in Klammern Mediendesignerin, den Quereinstieg in den Vertrieb? Sehr gute Frage, weil es hier drauf eine eindeutige Antwort gibt. Und zwar ja, Komma, wenn. Also grundsätzlich, und das ist das Geile im Vertrieb, was ich an Vertrieb so sehr liebe, also beziehungsweise normalerweise im Vertrieb schaut keiner da drauf, wo du herkommst, welche Noten du hattest, wie alt du bist, welche Ausbildung du hast, welche Vorerfahrung du hast, sondern es wird einzig und allein auf deine Grundpersönlichkeit geschaut und geschaut, bist du grundsätzlich ein Mensch, der Biss hat, ja oder nein? Bist du ein Mensch, der damit okay ist, Leistung zu bringen? Bist du ein Mensch, der sich anspornt über Leistung, der Leistung bringt, der gerne nach Leistung bezahlt wird? Dann bist du immer, immer für den Vertrieb geeignet. Es ist egal, ob du Mediendesignerin bist, Künstlerin, ob du, keine Ahnung, Schneiderin bist, Kindergärtnerin, völlig egal. Du wirst dich immer für den Vertrieb eignen, wenn die Grundpersönlichkeit passt. Und eine gute Führungskraft wird das direkt in dir sehen, weil sie dich als Persönlichkeit kennenlernt und nicht, weil du irgendwie einen tollen Lebenslauf hochgeladen hast. Ist fürs Formelle ganz wichtig, ja, aber alles andere ist total egal. So, also frag dich einfach, durchleuchte dich selber, habe ich diesen Grundzug, habe ich den Biss, habe ich den Drive, gehe ich voran, kann ich eigenständig arbeiten, habe ich ein dickes Fell, was so Ablehnung angeht, weil im Vertrieb wirst du sehr, sehr viel Geduld brauchen, sehr viel Ablehnung bekommen, sehr viel mit Neins umgehen. Und wenn du das abkannst, dann ja, hast du hier mein Wort und Segen, bist du definitiv zu 100% für den Vertrieb geeignet. Nächste Frage: Wie viel Zeit verwendest du täglich für Vertriebsverliebt? Sehr gute Frage und Antwort: sehr viel Zeit. Also, von der Struktur her, ich würde es tatsächlich nicht so auf die tägliche Ebene ziehen, sondern eher so, ich mache immer meine Wochenplanungen und da plane ich mir halt meine Blöcke für Vertriebsverliebt ein. Zum Beispiel setze ich mich dann sonntags hin und schaue mir meine Woche an und ich weiß schon seit knapp 2 Jahren, okay, montags ist Podcast Day. Das heißt, da bin ich schon alleine, realistischerweise würde ich sagen, einen halben Tag zugange, Skript zu schreiben, mir die Inhalte nochmal zu strukturieren, Beispiele zu nennen. Das mache ich ja alles immer frisch an dem Tag. Das arbeite ich nicht vor, weil mir das wichtig ist, irgendwie so die neuesten Impulse mitzubringen, die besten Beispiele, die aktuellsten, ne? Und deswegen immer die frischen Skripte, sag ich mal. Dann die Folge, Schnitt mache ich selber, ne? Ich meine, ich bin Einzelkämpferin, ich habe da kein Team, noch kein Team hinter. Ich hoffe, das baut sich jetzt alles auf die nächsten Jahre. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein halber Tag investiert. Dann mache ich meistens immer, wenn ich Sonntag nicht schaffe, dann montags oder dienstags morgens mache ich dann meine Content-Planung. Da plane ich dann meistens immer so 3, 4 Videos vor, die dann gepostet werden. Es ist ja auch wichtig, da in das Stetige und Konstante reinzugehen. Und da habe ich so eine App für, die heißt Later. Und da plane ich meine Beiträge vor, weil ich voll oft einfach vergesse, weil ich irgendwie kurzfristig dann noch unterwegs bin oder mal einen Kundentermin länger braucht oder ich dann beim Sport bin, dann abends zu posten. Und das ist einfach total schlecht für meine Community und für die Reichweite. So. Und das plane ich dann immer vor. Dann nehme ich mir immer mindestens, ja, so eine halbe Stunde, wenn nicht sogar Stunde, da muss ich immer schauen, Zeit, um so ein bisschen zu interagieren, um zu schauen, mit wem kann ich connecten, um Nachrichten zu beantworten, um Kommentare zu beantworten, um Stories zu posten. Und ansonsten, und das ist tatsächlich mit dem Podcast gemeinsam der zeitintensivste Punkt, ist Content-Produktion und dieses ganze Skripte schreiben. Leute, also ihr könnt euch nicht vorstellen, es sieht ja alles immer ganz witzig und schön aus, diese ganzen Kurzvideos, die man sieht auf TikTok und Social Media. Aber ich habe das so unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Ich habe ja ein Coaching angefangen bei TPA Media, bei Torben Platzer, falls euch der Name was sagt. Den habe ich schon Jahre beobachtet und dachte mir, also wenn ich ein Social Media Coaching mache, dann auf jeden Fall bei ihm, weil der weiß auf jeden Fall, wie es geht, ne? Und da dachte ich mir so, ja, der macht halt ein bisschen Videos und so. Das ist mehr als ein Vollzeitjob, den er macht. Also krassen Respekt vor dieser krassen, stetigen Leistung, die der bringt seit Jahren. Das ist heftig. Und Tatsächlich ist es so, dass ich mir dann immer meistens so alle 2 Wochen das ganze Wochenende fast Zeit nehme, um Skripte zu schreiben, um Videos zu drehen und dann meinem Cutter, weil das ist tatsächlich ein Bereich, den ich abgegeben habe, dann die Videos und auch die Anleitung zur Verfügung zu stellen, wie ich gerne die Videos geschnitten hätte. So, und da mache ich dann meistens am Samstag einen Vormittag Skripte schreiben, 10 bis 12 Stück, und dann am Sonntag dann filme ich das alles ab. Das dauert dann auch noch mal so 3, 4 Stunden. Ja, und dann noch mal diese ganze Anleitung, dann noch mal 1, 2 Stunden. Also da bin ich schon echt gut beschäftigt, so. Und das ist wirklich heftig, Leute. Also wenn ihr das nächste Mal einfach mal so ein bisschen wilder am Swipen seid, irgendwie bei Insta Reels oder auch TikTok oder so, nehmt euch einfach mal einen ganz kurzen Moment Zeit und wertschätzt einfach das, was die Content Creator da draußen machen, weil es ist so heftig, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Strategie teilweise. Also das sind nicht einfach nur lustige Videos, die da geklickt werden. Klar, mit ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ist das wirklich Strategie, die man verfolgt. Community-Aufbau ist ein hartes Stück Arbeit. Ist ja auch klar, weil wir alle haben nur 24 Stunden Zeit am Tag und du entscheidest bewusst, wem schenke ich jetzt gerade meine Aufmerksamkeit in meiner Freizeit, wem folge ich, wo kommentiere ich, mit wem interagiere ich. Das ist ganz bewusst so und deswegen, das ist die Königsaufgabe, in dieses Community-Building reinzugehen. Ja, und deswegen ist mir das einfach so extrem wichtig, auch nah an der Community zu sein. Und deswegen mache ich zum Beispiel sowas auch wie die Q&A-Folge, weil die Inhalte sind für euch da draußen. Und ihr sollt euch nicht nur mit meinen Inhalten identifizieren, sondern mich auch als Person kennenlernen und sagen, hey, das, was Helena macht, so, ich möchte nahbar sein für euch da draußen, ne? Und nicht einfach nur irgendwie so auf so einem Podest stehen, ich bin die Vertriebsexpertin schlechthin, weil am Ende des Tages bin und bleibe ich ein Mensch, genauso wie du da draußen, ja, und deswegen ist es mir immer ganz wichtig, irgendwie nicht so unnötig abzuheben oder so einen Höhenflug zu haben, nur weil ich mal eine Leistung gebracht habe oder so, weil das auch immer nur alles temporär ist und in dem Moment, aber in einem Jahr, wenn du da nicht hinterherkommst und so, kannst du dich auf deiner Leistung auch nicht ausruhen, ne? Und deswegen, also, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das sind so meine Gedanken. Ich habe mich auch ehrlich gesagt auf die Folge gar nicht vorbereitet, sondern red hier einfach so ein bisschen drauf los. Das ist wirklich krass viel Arbeit. So, und ich bin da hinterher, ich habe mit Vertriebsverliebt sehr große Ziele und Visionen und ihr könnt mir immer und jederzeit super gerne Feedback geben zu meinem Content, zu meinen Podcast-Folgen, zu meinen Videos, zu den Inhalten, die ich präsentiere, vielleicht auch nicht präsentiere, also super gerne, nimmt mit mir Kontakt auf. Ich versuche jedem da Gehör zu schenken und auch alle Anfragen, ernsthafte Anfragen, muss man an der Stelle sagen, ja auch ernst zu nehmen und dort dann zeitnah auch darauf zu reagieren. So. Also, Projekt Vertriebsverliebt, wie gesagt, ist definitiv eine Teilzeitstelle, würde ich sagen. Da fließen so pro Woche bestimmt 10, 15 Stunden rein, wenn nicht sogar mehr. Vorletzte Frage, die ich hier beantworte, und zwar, was sind das für Auszeichnungen? Wenn ihr mir bei Instagram folgt, dann seht ihr mich ab und zu in meinen Videos, Beiträgen, Stories, dass im Hintergrund bei mir sehr oft mein Bücherregal ist und da sind so Preise drauf. Ich glaube, 8, 9 Stück stehen da drauf. Und das sind tatsächlich die Preise, die ich in der Firma, wo ich jetzt davor gearbeitet habe, in, was war das? Ich glaube, 2 Jahren gewonnen habe. Da gab es immer einmal pro Jahr eine sogenannte Bestseller-Veranstaltung. Da wurden die besten Verkäufer, Verkäuferinnen des Jahres gewählt. Wir haben immer kampagnenbezogen gearbeitet und dann hat man da einen direkten Vergleich gehabt. Wer hat am meisten Umsatz gebracht? Wer hat zum Beispiel das meiste Produkt von der Kategorie verkauft? Und wer war einfach summa summarum unterm Strich der die Beste? So, und da wurde ich auch 2022 als beste Vertrieblerin der Firma ausgezeichnet. Und das war ein Ziel, das wollte ich unbedingt erreichen. Ich habe mir so hart, auf gut Deutsch gesagt, echt den Arsch aufgerissen für dieses Ziel. Aber ich wusste, ich habe dieses Ziel und es war mir so wichtig, das zu erreichen, weil irgendwie so dieser Proof of Concept für mich total wichtig war, dass ich mir selber erstmal glauben kann, dass ich eine krasse Vertrieblerin bin, um anderen Leuten da draußen mein Wissen weiterzugeben. Ne? Und deswegen, das sind die Auszeichnungen, die ich in der Firma vorher gewonnen habe. Und jetzt habe ich ja das Unternehmen gewechselt, beziehungsweise habe da ein sehr, sehr tolles Angebot bekommen in Richtung Key Account Sales. Wobei ich an der Stelle jetzt schon sagen muss, Key Account ist keine Key Account Betreuung, sondern Key Account Sales. Das ist wichtig zur Unterscheidung, weil sich an meiner Haupttätigkeit Vertrieb, draußen, Außendienst, Akquise, Kaltakquise nichts geändert hat. Es sind einfach nur größere Unternehmen, die ich jetzt angehe. Also teilweise Filialisten oder Unternehmen, die irgendwie 12, 15, 20 Niederlassungen haben. Das ist jetzt eher so die Zielgruppe, die ich bediene, aber alles andere ist genauso hart wie vorher auch. Ja, der tägliche Kampf des Vertriebs, den lebe ich jetzt hier weiter in dem neuen Unternehmen. Ja? Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe das Unternehmen gewechselt und auch hier bin ich natürlich bestrebt, mit zu den Besten zu gehören. Das ist mir ganz wichtig und ich bin auch echt, ich sag mal, jetzt gut am Reinkommen, habe mir die Zeit natürlich jetzt erlaubt und gebe sie mir immer noch, in diese ganze Produktwelt reinzufinden. Aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, es läuft gut an. Ich lerne jeden Tag neu dazu. Die Umsätze kommen rein. Und ich bin richtig gespannt, wie jetzt Richtung Q4 der Jahresabschluss wird. Ich habe mir nämlich ein Umsatzziel gesetzt, was auch mit einem Incentive versehen ist. Und ich werde euch darüber informieren, inwieweit ich das Incentive geschafft habe und erreicht habe. So. Und letzte Frage, die auch unglaublich spannend ist, die krasseste Vertriebspersönlichkeit, die du in Real Life kennengelernt hast. Und da, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Das ist mein 70-jähriger Mentor, Rainer heißt er. Und ich habe ihn jetzt erst am Wochenende wieder gesehen, weil ich aktuell auch von ihm ausgebildet werde in einem echt krassen Seminar. Und muss einfach sagen, also das habe ich ihm auch als Feedback gegeben, Rainer, du bist der krasseste Vertriebler, den ich kenne. Vertriebler, also Rainer ist für mich wieder, also ist alles, Unternehmer, Investor, Mentor, aber an Nummer eins, wie ich Rainer so in meinem Kopf irgendwie so einordne, ist Vertriebler. Der hat Vertriebsstrukturen aufgebaut in seinem Leben. Der ist erfolgreicher Network-Marketer gewesen, Unternehmer, wie gesagt, hat mehrere Versicherungsstrukturen aufgebaut. Und es ist immer wieder dasselbe System, was er angewendet hat. Und das ist so krass einfach. Der gibt dir diesen Koffer mit, beziehungsweise der hat einen Werkzeugkoffer, an dem er sich immer und immer und immer wieder bedient. Und damit ist er unglaublich reich und wohlhabend geworden. Und das ist einfach so heftig. Ich habe ihn mehrmals auch schon im Verkaufsgespräch erlebt. Ich habe ihn live erlebt, also auch, wie er es anderen beibringt. Ich habe ihn erlebt, wie er es mir erklärt. Ich sehe, was er zur Verfügung stellt. Und ich check einfach immer mehr, also so durch ihn auch, dass Vertrieb nichts anderes ist als Struktur verfolgen. Du hast immer wieder dieselbe Struktur, nur ein anderes Szenario. Aber die Struktur bleibt dieselbe. Und das lerne ich gerade von ihm, dass Vertrieb nichts anderes ist als Struktur. So. Und du musst einfach, egal wo du hingehst, ob Unternehmen 1, 2, 3, es ist sogar branchenunabhängig, aber du musst. Also du kreierst eine Struktur, die du immer und immer und immer wieder multiplizieren und anwenden kannst. Und das ist so krass und das lerne ich bei ihm. Und was ich vor allem an ihm so extrem bewundere, ist einfach, dass der immer wieder sein System durchzieht und damit Erfolg hat. Und der lässt sich nicht abbringen. Der strahlt einerseits eine extreme Ruhe und Gelassenheit aus. Und auf der anderen Seite ist der straight und weiß ganz genau, wo er hin möchte. Und das ist der Inbegriff eines Top-Vertrieblers. Er nimmt dich an die Hand und führt dich durch den Prozess, so wie er ihn braucht, damit du am Ende mit ihm einen Deal eingehst. Zu deinem Nutzen. Das ist das Krasseste. Der ist nicht so dieser Druckvertriebler, sondern er führt dich bestimmt durch einen Prozess, der gut für dich ist. Und zwar der Abschluss, den du damit nach Hause bringst, beziehungsweise das Produkt, was du kaufst, damit fühlst du dich wohl, weil er dich durch alles geführt hat, was du brauchst, um dich damit wohlzufühlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und das ist die krasseste Vertriebspersönlichkeit, die ich in Real Life kennengelernt habe und wo ich zu 1000% sagen kann, dieser Typ, der hat dieser Mann, das soll nicht despektierlich klingen, ich sag halt immer so flapsig Typ, aber dieser Mann, der lebt und atmet Vertrieb in einer ganz anderen Art und Weise. Das ist einfach heftig. So. Wer ihn tatsächlich mal live erleben möchte, der kann sich übrigens gerne bei mir melden. Der gibt auch so Einführungsseminare und Startseminare. Wie gesagt, meldet euch gerne bei mir. Ich connecte euch da super gerne. Also das muss man im Real Life auf jeden Fall mal sehen. So, aber das ist nur so eine Randnotiz. Okay, das wär's mit den 6 Fragen gewesen. Ich habe schon angekündigt, ich werde heute in die einzelnen Fragen ein wenig ausführlicher eintauchen, aber ich denke und hoffe, dass ihr euch viel jetzt aus diesen Antworten herausziehen konntet, dass für jeden jetzt mal was dabei war, so außerhalb des Vertriebsverliebt-Universums. Und ja, freue mich einfach, dass ihr heute reingehört habt in diese Q&A-Folge und ich freue mich schon auf zukünftige weitere Q&A-Folgen und würde euch an dieser Stelle wärmstens empfehlen, dass ihr mir bei Instagram einfach mal folgt, weil wenn sich der ein oder andere jetzt so fragt, hör, da habe ich ja gar nichts von mitbekommen und ich hätte Helena eigentlich auch gerne eine Frage gestellt, dann habt ihr beim nächsten Mal die Chance. Ich denke so jedes halbe Jahr so eine Q&A-Folge. Je nachdem, wie ihr es wünscht, eure Bedürfnisse können sich auch ändern. Also das mache ich total abhängig von der Community. Aber wenn ihr sowas potenziell nicht verpassen wollt, dann folgt mir super gerne, weil da informiere ich immer, da äußere ich meine Ideen, da könnt ihr mir eure Fragen stellen, ja, auch mal so außerhalb von Q&A. Ich versuche immer auf alles einzugehen, beziehungsweise da vielleicht sogar eine Podcast-Folge, ja, aufzubereiten. So. Dann würde ich mich für heute verabschieden. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich bin schon auf euer Feedback zur Q&A-Folge gespannt. Habt eine gute Woche. Wir hören uns übernächste Woche. Eure Helena, bis bald. Ciao, ciao.